Liebe Gemeinde, als ich letzt mit dem Auto unterwegs war und eigentlich Nachrichten hören wollte, deswegen den Deutschlandfunk eingeschaltet habe, da kam ganz unversehens für mich ein Interview mit einem Mann, der von den Mormonen ausgetreten ist und davon berichtete, wie es dort einen starken Psychodruck gibt und wie er erleichtert ist, von dieser Sekte dann frei geworden zu sein, und sagte dann auf eine Frage hin, ob ihm denn jetzt etwas fehle, sagte er, er hätte jetzt ein Problem, das er während seiner Zeit in der Sekte nicht gehabt hat. Er sagte, jetzt steht wieder das große schwarze Loch vor mir. Jetzt gibt es für mich keine Hoffnung mehr über dieses Leben hinaus. Und das belastet mich. Leider war keine Möglichkeit, jetzt mit diesem Menschen Kontakt aufzunehmen in diesem Interview. Aber zumindest hat man wieder gesehen, der Tod, der uns allen bevorsteht, es sei denn, Jesus kommt in der Zeit, in der wir leben, wieder. Aber ansonsten haben wir alle zu vergegenwärtigen, dass wir sterben müssen. Der Tod ist für uns Menschen nicht einfach eine Kleinigkeit. Er ist auch nicht einfach nur ein Einschlafen, sondern er ist für viele Menschen ist er auch eine Last. Alles, was ich bin und habe, wird ja einst weg sein. Nichts kann ich halten. Was ich auch gespart habe, was ich mir erschaffen habe, die um mich sind, alles werde ich zurücklassen müssen. Und ich habe an vielen Sterbebetten gestanden, habe etliche ungefähr 10 Jahre lang Betreuung, 3 Nächte im Monat Betreuung bei Schwerkranken und Sterbenden gemacht. Und ich weiß, dass es mit dem Tod, auch wenn wir zuversichtlich darauf zugehen, nicht unbedingt etwas Leichtes ist. Dieses große, wie er sagte, das große schwarze Loch, wenn wir mal die Sicht einfach mal, ohne dass wir unsere ewige Hoffnung haben sehen, dann ist es so, es gibt eine Ewigkeit, in der wir nicht gewesen sind, und dann leuchten wir vielleicht wie eine Sternschnuppe, zischen wir durch die Welt und dann ist es wieder dunkel, nichts mehr. Hat das Ganze dann überhaupt einen Sinn? Eine Frage, die die Philosophie über viele Jahrhunderte beschäftigt hat. Wenn nur dieses alles ist, gibt es dann überhaupt einen Sinn? Paulus hat gesagt, wenn es keine Auferstehung gibt, das sagt er im 1. Korinther Kapitel 15, wenn es nicht diese Ewigkeit, diese Hoffnung gibt, dann ist es alles umsonst. Dann ist das ganze Leben egal eigentlich. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann lasst uns diese kurze Spanne, die so hinfliegt wie ein Schatten, lasst uns die wenigstens so ein bisschen ausnutzen. Und das ist ja auch das Lebensprinzip, das viele Menschen haben. Das Neue Testament, und ich denke, wer an Christus glaubt, der kann das manchmal gar nicht mehr so in seiner Besonderheit erkennen. Das Neue Testament zeigt uns, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es ist so, dass wir tatsächlich bei Gott sein werden, wenn wir an Christus glauben und wenn wir in die Ewigkeit gehen. Für Paulus war das eine Gewissheit, und wir haben unseren Text ja, wenn wir ihn noch ein bisschen im Gedächtnis haben, dann fängt das mit einem wichtigen Wort an oder mit einem wichtigen kleinen Satz. Wir wissen, schreibt Paulus. Er schreibt nicht, wir vermuten, es mag sein, dass es so oder so ist, sondern er sagt, wir wissen, und damit mit diesem Ausdruck, wann immer er den in seinen Briefen gebraucht, wird etwas ausgedrückt, was für Christen etwas Selbstverständliches ist, was zu den Grundlagen des Glaubens gehört. Wir wissen, wenn unser Zelt, und da ist es wichtig, dass wir, kommen wir gleich drauf zurück, die Ausdrucksweise, unser irdisches Haus, dieses Zelt, schreibt er, wenn das abgebrochen wird, dann wissen wir, dass wir einen Platz bei Gott haben, dass er uns wieder eine neue Behausung, einen neuen Körper geben wird, wie Christus einen Auferstehungskörper bekam. Und das war für Paulus eine unumstößliche Gewissheit. Eine Gewissheit sicherlich, die nicht ununterbrochen ihm so vor Augen stand, Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch ein Stück weit sehen, in welche Situation hinein der zweite Korintherbrief geschrieben ist. Der zweite Korintherbrief ist ein Brief, in dem Paulus ganz viel erzählt von Leiden, von Tränen, von schweren Dingen, die er durchzumachen hatte. Einerseits war Paulus immer wieder von Krankheit geplagt, andererseits hat er auch sehr viel mit seinen Gemeinden zu tun gehabt und hatte nicht immer nur ein harmonisches Verhältnis zu den Menschen, mit denen er unterwegs war. Im zweiten Korintherbrief können wir lesen, dass es wohl eine Zusammenkunft gegeben hatte, die zur Versöhnung führen sollte und schiefgegangen ist. Das passierte dem Apostel Paulus auch, dass nicht alles gut geht, dass nicht immer alles so in dem endet, in der Harmonie endet, die wir anstreben. Und das hat den Apostel belastet. Viele in der Gemeinde haben ihm abgesprochen, dass er überhaupt geeignet wäre für seinen Posten. Und manchmal hat Paulus sicherlich oder stand er in der Versuchung zu sagen, ich schmeiß den ganzen Bettel hin. Aber auf der anderen Seite war er so mit seinem Herrn Jesus, da kommen wir gleich noch drauf, verbunden und so auf ihn ausgerichtet, dass das für ihn nicht in Frage kam. Aber nicht, weil es alles so wunderbar war in seinem Leben, die Umstände, alles funktionierte und klappte, sondern weil er wusste, ich bin gesandt, ich bin beauftragt, ich habe meinen Auftrag. Aber was wir in diesem Text und auch in anderen Texten, beispielsweise im Philipperbrief, 1. Kapitel, Vers 21 bis 26 sehen können, Paulus hatte immer wieder auch eine große Sehnsucht nach der Ewigkeit. An die Philipper schreibt er beispielsweise im 1. Kapitel, ich bin hin und her gerissen. Eigentlich, da sitzt er im Gefängnis übrigens, als er an die Philipper schreibt, auch eine missliche Situation. Und er sagt, eigentlich würde ich gerne sterben. Eigentlich würde ich gerne tauschen und würde gerne bei Christus sein. Und das wäre auch viel besser für mich, so sagt er das. Aber, und so schreibt er dann, lenkt er wieder ein, um euretwillen, weil ich weiß, dass ich noch meinen Auftrag habe und dass ich gebraucht werde, bin ich bereit zu bleiben. Aber eigentlich wäre es für mich persönlich das Beste, in die Ewigkeit zu gehen. Schon etwas, wir können sagen, man kann es als etwas lebensmüde bezeichnen, müde dessen, der Last, die er täglich zu tragen hatte. Man kann es aber auch einfach ein Stück weit unter dem Aspekt sehen, dass er eine Erwartung hatte und dass er die Herrlichkeit erwartet hat und dass diese Herrlichkeit, wie er im Römer 8, Vers 18 und folgende schreibt, überhaupt so übergewichtig ist gegen dem Leben, das wir hier führen, dass er sagte, das, was uns erwartet, ist etwas viel Besseres und deswegen bin ich, sobald es soweit ist, gerne bereit zu tauschen. In Philipper 3, Vers 20 sagt er, unsere Heimat als Christen ist im Himmel. Hier sind wir, und das ist impliziert in diesem Vers 3, Vers 20, Philipper, wir sind hier im Exil, wie die Juden damals im Exil gewesen sind. Unsere Heimat ist dort, und eines Tages werden wir dorthin ziehen. Auch diese Sehnsucht nach dem Himmel. Und ich denke, wenn wir dann einmal noch diesen kleinen Dialog, den ich im Deutschlandfunk gehört habe, damit vergleichen, der sicherlich nicht nur für diesen einen Menschen steht, sondern für viele Menschen heute, angesichts des Lebens, das sicherlich für viele nicht immer leicht ist, eine Hoffnung zu haben, das ist etwas ganz anderes. Also Paulus einmal ein Heimweg, können wir sagen, nach dem Himmel, während die andere Person sagte, es kommt ein schwarzes Loch auf mich zu. Eine völlige Ungewissheit. Letztlich alles wird weg sein. Was dann? Das nächste, Paulus war unerschütterlich in seiner Gewissheit, dass diese Ewigkeit tatsächlich für uns Christen bereitsteht. Das war für ihn einfach unerschütterlich. Und er sagt, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Gott hat schon eine Anzahlung uns gegeben. Und wir dürfen uns sicher sein, wir werden bei ihm sein. Wir werden mit ihm die Ewigkeit verbringen. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 18 sagte dann, wir werden bei dem Herrn ewiglich sein. Und das ist ja auch die Hoffnung, die uns verbindet mit den Geschwistern, die schon vorweggegangen sind. Deswegen wird ja auch am Ewigkeitssonntag gedenken wir derer, die vorausgegangen sind. Aber für die alte Kirche war es einfach so eine Gewissheit, wir gehören zusammen. Die sind vorweggegangen, schon in die Heimat. Und wir, die wir hier noch leben und unseren Auftrag haben, werden auch hingehen. Wir werden auch in die Heimat zurückziehen. Ein Christ, und das war für Paulus eine unumstößliche Gewissheit, hat immer eine Zukunft, auch an seinem letzten Tag, den er in diesem Leben führt. Auch dann, wenn er auf der Schwelle steht zum Tode oder wenn er in den Tod geht, also von dieser Welt verschwindet, hat er eine Zukunft. Eine unumstößliche Gewissheit, die der Apostel Paulus hatte und die ihn getragen hat. Und das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Das uns deutlich zu machen, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat, dass er auferstanden ist, das ist der Kern des Evangeliums. Nicht, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Nicht, dass wir einfach Kaffee und Tee trinken können, nicht, dass wir schöne Lieder haben, miteinander auf dem Weg sind. Das ist alles etwas Wichtiges. Aber ohne diese Überwindung des Todes durch Jesus Christus wäre alles nichts. Dann können wir einen Verein machen, kann man auch schön unterwegs sein, können uns versuchen abzulenken von dem Gedanken an die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, wenn man darüber mal nachdenkt, auch der Tod, auch wenn das jetzt so vielleicht sich so einfach anhört, der Tod ist schon eine ernste Sache. Danach wird alles völlig anders sein. Und wenn man auf eine Reise geht in ein Land, in dem man noch nie gewesen ist, denke ich, dann ist man auch aufgeregt. Erstmal gespannt. Und so ist es sicherlich auch mit dem Tod. Das ist nicht einfach, soll auch nicht bagatellisiert werden, sondern das ist schon eine ernste Sache. Und dennoch ist es die Hoffnung, die uns tragen kann, dass wir ein Leben haben, das über unser irdisches Dasein hinaus besteht und dass unser, und damit kommen wir dann zum dritten Punkt, dass dann aber auch in der Ewigkeit unser irdisches Leben noch Bedeutung hat. Einerseits mit der Überwindung des Todes und der Hoffnung auf die Ewigkeit haben wir eigentlich den Hauptgedanken des Glaubens. Christus ist auferstanden. Wir sehen ja, wenn Paulus das Evangelium zusammenfassen soll, 1. Korinther 15 schreibt er, ich habe euch überliefert, was ich selber empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Warum ist er gestorben? Um uns frei zu machen, um uns alles abzunehmen, was uns hindert, ungehindert in Gottes Gegenwart treten zu können. Er ist gestorben, damit wir, und das feiern wir ja nachher auch im Abendmahl, damit wir rein werden, damit wir so sein können, dass wir vor Gottes Angesicht erscheinen, damit nichts uns hindert, eine Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Denn unsere Schuld trennt uns von Gott, da wo wir schuldig sind. Und das hat er aber erledigt, diese Sache. Deswegen mag es uns vielleicht eigenartig vorkommen, Christus hat unsere Schuld hinweggenommen und Paulus sagt dann, das ist das eine Wichtige, dass er gestorben ist für unsere Sünden nach der Heiligen Schrift und dass er auferstanden ist und damit ist für ihn das Ganze und dass er gesehen worden ist, dass es Zeugen dafür gibt. Damit ist für ihn das ganze Evangelium zusammengefasst. Christus hat alles für uns getan. Und er ist auferstanden, das heißt, er hat den Tod überwunden. Und das ist der Kern des Evangeliums. Darum wird es auch im Alpha-Kurs gehen. Und wenn wir uns das so vor Augen halten, dann mag es vielleicht merkwürdig klingen, was er dann sagt. Wir alle, einerseits steht ja im Römer 3, Vers 1 und folgende, hier 3, Vers 21 und folgende, steht ja, dass wir gerecht werden vor Gott, ohne Hinzutun des Gesetzes, also ohne, dass wir etwas leisten müssen, sind wir gerechtfertigt. Das heißt, unsere Schuld ist weggenommen. Wir sind Menschen, die mit Gott versöhnt sind als Christen. Das ist das eine. Und trotzdem steht jetzt hier in unserem Text, wir werden alle Rechenschaft ablegen müssen vor dem Thron Christi. In Korinth stand so ein Thron, da musste man vor den Statthalter treten, wenn man sich zu verantworten hatte, und wurde verurteilt. Dann wurde ein Urteilsspruch gesprochen und an den Thron dasselbe Wort verwendet Paulus im Griechischen, wie dieser Thron oder ja dieser Richterstuhl vielleicht in Korinth hieß. Wir werden alle vor Christus erscheinen. Was hat das jetzt so auf sich, wenn einerseits gesagt wird, wir sind gerechtfertigt ohne unser Hinzutun, und dann, wir werden doch erscheinen müssen. Das heißt, wir sind doch für dieses Leben auch als Christen verantwortlich. Wir werden uns verantworten müssen. Und das ist ja etwas, was uns als Menschen auch ausmacht. Es ist nicht einfach so, dass alles weggewischt und egal ist, sondern wir werden auch Rechenschaft ablegen müssen. Das wird an etlichen Stellen der Bibel uns bezeugt. Wir werden, und das ist beispielsweise 1. Korinther 3 steht, dann wird geprüft werden, wie wir gebaut haben, was wir verwendet haben. Dann werden unsere Taten auf den Prüfstand gestellt. Etwas vielleicht befremdlicher Gedanke, aber ein Gedanke, der immer wieder bei Jesus durchscheint und auch bei Paulus hier deutlich wird, wir werden auch für unser Handeln Rechenschaft ablegen müssen. Im 1. Korinther 3 steht dann wird es sich zeigen, ob unser Handeln aus Stroh und Holz besteht. Das ist ein Bild, was Paulus nimmt. Es wird dem Feuer ausgesetzt, das heißt nichts mit Fegefeuer oder so. Es ist einfach ein Bild, ob es vor Gott bestehen kann, unser Handeln. Und Paulus sagt ganz deutlich, wenn es nicht bestehen kann, dann werden wir trotzdem gerettet sein. Wir werden trotzdem bei Gott die Ewigkeit verbringen, aber all das, was wir getan haben, darüber wird das Urteil lauten, hättest dir sparen können. Was ist denn das, was unser Tun dann beständig macht? Es gibt nur eine Antwort, die zufriedenstellend ist: das, was aus Liebe getan wird, was aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Mitmenschen getan wird, das wird mit Sicherheit Bestand haben. Alles andere, was wir vielleicht aus Ehrgeiz tun oder irgendwie aus anderen Beweggründen, das wird da keinen Bestand haben vor dem Gericht Gottes. Aber wir werden Verantwortung ablegen müssen, auch für all das, wo wir sagen, ist doch egal, oder wo wir einfach gesagt, wir nicht nach seinem Willen gefragt haben. Und auch wenn man sagt, du hast zwar bestanden, du kommst durch, kenne ich viele Leute, denen es nicht egal wäre, gerade eben so durchzukommen. Nur so eine kleine, das ist auch nur ein kleines Gleichnis, wenn wir uns vorstellen, jemand hat sich vorbereitet auf eine Prüfung, vielleicht Abitur oder was Ähnliches oder Masterprüfung nachher im Studium, hat ganz viel Mühe reingesteckt und dann steht er eines Tages vor dem Dozenten, empfängt seine Arbeit und er sagt, na gut, hast bestanden 4. Aber das ist gerade eben noch durchgerutscht. Ich denke, wir können uns so ein bisschen vorstellen, dass das nicht mit Riesenfreude verbunden ist, sondern dass das auch eine Sache ist, wo man dann sagt, oh, ich hätte mir eigentlich mehr erhofft. Und so stellt Paulus sich vor, Paulus legt großen Wert darauf, dass Jesus eines Tages sagt, ich habe gesehen, dass du mich liebst. Du bist treu gewesen. Das Urteil Jesu, das ist für ihn das Maßgebliche. Deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt in Kapitel 6, sagt er ja, wenn ihr betet, tut es nicht vor den Leuten, sondern für euch im stillen Kämmerlein. Wenn ihr fastet, schminkt euch. Lasst es nicht nach außen sehen. Wenn ihr Almosen gebt, faltet eure Scheine nicht öffentlich auseinander, dass sie von allen gesehen werden, sondern gebt es im Verborgenen. Und warum? Jesus sagt, es kommt darauf an, dass das, was ihr tut, Gott gefällt. Ihr sollt danach streben, ihm zu gefallen. Und das Urteil der Menschen soll euch nebensächlich sein. Das sollt ihr zwar hören, aber das Wichtige ist, dass ihr vor Gott, dass ihr sagt, ich lebe ihm zu gefallen und das, was ich tue, verantworte ich vor ihm. von ganzem Herzen. Also dieser Gedanke, der hat Paulus angetrieben und deswegen sagt er ja auch an die Philipper dann, ich würde gerne abscheiden und bin mir ganz gewiss, dass es für mich viel besser, was dort auf mich wartet, als das, was hier mir vor Augen steht, aber um euretwillen bleibe ich noch gerne. In Tübingen, wenn man zum Mittagessen ging von der theologischen Fakultät, hatten einige Leute an eine Wand gesprüht, sicherlich für uns theologische Studenten dann, es gibt ein Leben vor dem Tod. Das war sicherlich so eine Spitze dagegen, gegen das Christliche. Es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir als Christen sagen, der Glaube ist nicht etwas, um sich abzusichern für die Ewigkeit, sondern es kommt darauf an, und da liegt der Schwerpunkt auch beim Apostel Paulus in unserem Text, es kommt darauf an, dass wir in dieses Leben mit der Perspektive führen, dass wir in der Ewigkeit sein werden und dass wir das heute, was wir heute leben, dass wir das im Hinblick auf die Ewigkeit leben. Aber dann auch fröhlich sind, dann auch wirklich ganz entspannt leben können und sagen, der Tod ist, den darf ich in eine andere Hand legen, nämlich in die Hand Gottes, den Gedanken an den Tod. Ich darf mich aber, und das ist auch nicht unwichtig, ich darf mich auch damit beschäftigen. Ich darf ihn durchaus anschauen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Abgrund vor mir habe und ich beug mich dahin und es ist kein Gitter oder so davor, also ich persönlich bin nicht so besonders höhenfest, dann würde ich sicherlich doch Abstand halten. Aber wenn ein stabiles Gitter davor ist, kann ich, wie beim Fernsehturm oder so, kann ich ganz rangehen und runter, senkrecht runter gucken, denn ich weiß, ich werde gehalten. Und so ist es auch mit dem Gedanken an den Tod. Wir als Christen brauchen diesen Gedanken nicht verdrängen, weil wir gehalten sind angesichts dieses Gedanken. Das Evangelium möchte uns die Angst vor dem Tod nehmen und möchte uns aber auch zeigen, die Todessehnsucht, die Paulus öfter hatte, die Sehnsucht nach der himmlischen Herrlichkeit soll nicht überwiegen, sondern unser Leben jetzt in dieser Verantwortung zu führen und zu sagen, und das ist das, was Wesley und viele andere gesagt haben, auf dem Sterbebett, wenn ich eines nicht genug gemacht habe, ich habe nicht genug geliebt. Ich habe versäumt zu lieben, ich habe versäumt, auf andere zuzugehen, habe versäumt, ihnen die Hand zu reichen, habe versäumt, mich noch zu versöhnen. Das ist das, was auf dem Sterbebett als erstes beklagt wird. Und ich habe mehr als einmal an einem Sterbebett gesessen, wo dann doch noch ein Angehöriger angerufen wurde, der dann kommen sollte, um noch den letzten Frieden dann für einen Menschen zu schaffen. Und insofern, das Abendmahl, das wir jetzt gleich miteinander feiern werden, soll uns diese Perspektive eröffnen. Die Perspektive, wir sind mit Jesus verbunden, und hier sehen wir, er gibt sich für uns hin, der, der auch in der Ewigkeit bei uns sein wird und der uns erwartet, wenn wir durch das Tor des Todes gehen. Amen.